NDR Info. Themen des Tages.
Das Rentenpaket für die Jahre bis 2031 mit finanziellen Folgen weit darüber hinaus ist in trockenen Tüchern. Und nicht erst die Enthaltung der Linken sicherte die Mehrheit. Die Ja-Stimmen aus der Koalition reichten, damit die Kanzlermehrheit stand, weil doch nur wenige Unionsstimmen ausblieben. Zur Erleichterung eines Mannes.
Ich bin stolz auf meine Fraktion, auf die CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Wir haben zusammengestanden. Ich habe großen Respekt vor der jungen Gruppe, die für ihre Überzeugung in der Sache gekämpft hat. Alle haben sich kollegial verhalten. Da bleibt nichts zurück.
Das Thema des Tages heute. Ich bin Markus Schubert. Guten Tag. Auch der neue Wehrdienst ist beschlossen. Und ich spreche mit der Generalsekretärin der Bundesschülerkonferenz über die Streiks heute dagegen. Gibt es jetzt Fridays for Peace? Außerdem blicken wir schon mal auf die bevorstehende Auslosung der Gruppen bei der Fußball-WM. 48 Lose liegen im Topf und Deutschland wird einer der 12 Gruppenköpfe. Bis 2031 ist die Rente nun sicher. Und sicher ist seit heute Mittag auch, dass die Koalition eine eigene Mehrheit beisammen hat, auch wenn einige Stimmen aus der Unionsjugend fehlten für das Rentenpaket von CDU, CSU und SPD. Jan Zimmermann fasst Debatte und Abstimmung zusammen.
Vor allem die Opposition dreht auf. Die Grünen lehnen das Rentenpaket der Regierung ab. Fraktionsvize Andreas Audretsch.
Das, was Sie hier machen, ist heute Ihr Wort dafür geben, dass das Rentenniveau gerade mal für 6 mickrige Jahre stabilisiert wird. Das, was wir machen, ist ganz klar zu sagen, wir kämpfen dafür, dass das Rentenniveau dauerhaft stabil ist.
Angriff, insbesondere auf die Linke, die schon vor der Debatte angekündigt hatte, sich enthalten zu wollen.
Sie enden hier heute als Mehrheitsbeschafferinnen von Friedrich Merz.
Die Linke hält dagegen. Fraktionschefin Heidi Reicheneck.
Wir sehen doch gleichzeitig nicht zu, wie es immer mehr Menschen schlechter geht, liebe Grüne. Sie sind vielleicht eine gut verdienende Partei, wir nicht. Wir sind für die Mehrheit im Land da. Verdammt nochmal, Deutschland ist die drittgrößte Volkswirtschaft auf dieser Welt.
Und deshalb sei genug Geld da für stabile Renten und gegen Altersarmut, so die Linke. Auch die AfD stimmt gegen das Rentenpaket. Die Argumente der jungen Unionsabgeordneten seien richtig, sagt Rentenpolitikerin Ulrike Schilke-Ziesing.
Es ist erschütternd, mit welchem Druck das alles von oben niedergewalzt wurde. Aus einem einzigen Grund. Weil dem Kanzler sein Sessel wichtiger ist als alles andere.
Die Koalition verteidigt dagegen ihre Rentenpläne. Bernd Rützel von der SPD.
Die Rente ist doch kein Geschenk. Die Rente ist auch keine Sozialleistung, ist eine Versicherungsleistung. Viele sind ihr Leben lang aufgestanden, jeden Tag sind auf die Arbeit gegangen, haben in die Rentenkasse einbezahlt. Und sie darf man doch jetzt nicht im Stich lassen. Die müssen sich da verlassen können auf diese Rente.
Redner der Union heben die Aktivrente hervor, mit der Rentner künftig mehr steuerfrei arbeiten können. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann.
Für mich persönlich ist es das innovativste Element in diesem Rentenpaket. Es hat das Potenzial, Rente neu zu denken.
Linnemann betont aber auch, dieses Rentenpaket könne nur ein Anfang sein.
Und deshalb bin ich froh, dass wir eine Rentenkommission jetzt durch das Kabinett in Auftrag geben, die nicht auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben wird.
Doch dieses Versprechen und die vielen intensiven Gespräche der vergangenen Tage schließen die Reihen in der Union nicht ganz. Am Ende sind es 6 junge Abgeordnete und ein weiterer Unionspolitiker, die mit Nein stimmen. Dennoch steht mit 318 Ja-Stimmen die sogenannte Kanzlermehrheit. Friedrich Merz zeigt sich nach dem Bundestagsbeschluss zufrieden.
Dieser Entscheidung vorausgegangen waren intensive Debatten um die Zukunftsfähigkeit unseres Rentensystems. Diese Debatte war notwendig, denn sie hat uns vor Augen geführt, wie groß die Herausforderungen sind, vor denen unser Land steht.
Herausforderungen, die für seine Koalition eine gewisse Sprengkraft bergen, nachdem bereits das erste Rentenpaket für wochenlangen Streit gesorgt hat.
NDR Info. Die Meinung.
Das Rentenpaket ist also zugestellt. Einige junge Bewohner wollten es für ihre älteren Nachbarn nicht annehmen, aber der Chef der Jungen Union sagt auch trotzig, es geht jetzt erst los. Der Reformbedarf in Deutschland werde durch dieses Rentenpaket nicht kleiner, sondern noch größer. Der Kommentar von Hauptstadtkorrespondent Hans-Joachim Viehweger.
Für die Koalition ist es also noch mal gut ausgegangen, obwohl Friedrich Merz und Bärbel Baas im Vorfeld wirklich einiges getan haben, um das Rentenpaket scheitern zu lassen. Merz hatte erst signalisiert, dass er viel Verständnis für die Kritik der Jungen habe, um dann plötzlich eine Kehrtwende zu vollziehen. Baas wiederum bestätigte mit ihrem Anti-Arbeitgeber-Kurs die Sorge vieler Jungunionisten, sie sei letztlich gar nicht zu umfassenden Reformen bereit. Doch genau darum muss es jetzt gehen, um umfassende Reformen, nicht nur bei der Rente, sondern bei den gesamten Sozialversicherungen. Auch als Signal an die kriselnde Wirtschaft, wo sich viele gerade nach dieser Abstimmung fragen, was sie von der Politik überhaupt noch erwarten können. Dafür braucht es durchaus Mut. Denn auch wenn die meisten Menschen wissen, dass es mit der Rente so nicht weitergehen kann, nur zur Erinnerung, während früher mal 6 Erwerbstätige auf einen Rentner kamen, sind es heute nur noch in etwa 2. Wenn es konkret wird, ist die Ablehnung groß. Länger arbeiten? Bitte nicht. Mehr einzahlen? Andere ja, aber ich doch nicht. Und weniger Rente? Wie unsozial. Ich bin gespannt, ob die schwarz-rote Koalition den Mut aufbringt, gegen solche Umfragemehrheiten eine Reform durchzusetzen. Bislang macht sie es sich sehr einfach. Sie gibt Geld aus, das sie nicht hat, Milliarden, die wir uns von unseren Kindern borgen. Doch es ist unmoralisch, kommenden Generationen nicht nur die Last der steigenden Staatsverschuldung, sondern auch noch ein ungelöstes Rentenproblem zu überlassen. Deshalb, spannend wird es erst jetzt, nach der aus Koalitionssicht geglückten Abstimmung.
Die Meinung von Hans-Joachim Viehweger in den NDR-Info-Themen des Tages. Es ist noch nicht die Aktivierung der Wehrpflicht, aber diese Falltür ist im neuen Wehrdienst praktisch schon eingebaut, falls mit Freiwilligkeit die erforderliche Truppenstärke nicht zustande kommt. Und die Wiedereinführung der flächendeckenden Musterung macht Jahrgang für Jahrgang klar, der Staat braucht junge Menschen, damit die Armeen Deutschlands und seiner Verbündeten die Freiheit in Europa verteidigen können. Gegen wen ist inzwischen klarer denn je. Aber die Hurrarufe fallen noch verhalten aus.
Ich lasse mich doch nicht von Friedrich Merz, der da oben steht und sagt, yo, wir müssen Deutschland verteidigen, ans andere Ende der Welt schicken und dann in den Schützgraben, wo der mir dann sagt, so, yo, da verteidigst du deine Familie. Und ich sage, nee.
Ich glaube wenig, dass unsere Waffen Frieden bringen. Ich finde, unsere Waffen zerstören gerade ziemlich viel. Und ich glaube nicht, dass man das noch schlimmer machen muss. Also freiwilliges soziales Jahr verpflichtend auf jeden Fall. Für das Land was tun auf jeden Fall, aber halt nicht mit Waffen.
Ich möchte ja selber zur Bundeswehr. Ich war da auch schon mehrere Male zum Praktikum. Und ich möchte einfach nicht, dass irgendjemand dazu gedrängt wird, denselben Weg genauso einschreiten zu müssen.
Junge Stimmen von heute aus Wilhelmshaven. Benjamin Großkopf fasst das Meinungsbild im Bundestag zusammen.
Der neue Wehrdienst war lange auch in der Bundesregierung und ihren Fraktionen umstritten. Nun kommt er fast genau so, wie Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius ihn konzipiert hat. Entsprechend zufrieden zeigte sich der SPD-Politiker heute im Bundestag, sprach von einem entscheidenden Schritt für die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands und wandte sich an die Kritiker des Gesetzes.
Unsere Bundeswehr schützt auch diejenigen, die gegen sie sind und sie nicht ausstatten wollen. Denn die Meinungsfreiheit, die Demonstrationsfreiheit, die Religionsfreiheit, dieser Staat schütze sich nicht von alleine. Das müssen Menschen tun, die bereit sind, für ihn einzutreten und nicht die, die hinterm Gartenzaun stehen und darauf warten, dass andere das machen.
Die Verteidigungsexperten von SPD und Union bezeichneten ihren Kompromiss ebenfalls als wichtigen sicherheitspolitischen Schritt für Deutschland. Thomas Erndl von der CSU sagte, Deutschland kehre nun zurück zu einem so wörtlich Normalfall.
Der heißt, dass die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt auch Verantwortung übernehmen muss, dass die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt auch mit angemessenen Streitkräften ausgestattet werden muss. Wir kehren zurück zu einem Normalfall, dass Gesellschaft auch für diese Frage Verantwortung übernimmt.
Das neue Gesetz soll dafür sorgen, dass sich viele junge Menschen freiwillig zur Bundeswehr melden. Dafür gibt es bald ein Schreiben vom Bund für die Männer ab Jahrgang 2008 eine Musterung, aber beispielsweise auch mehr Sold, mindestens 2600 Euro brutto pro Monat. Sollten sich zu wenige Freiwillige finden, muss der Bundestag erneut entscheiden, ob junge Menschen doch verpflichtet werden sollen. Genau das befürchtet beispielsweise die Linke, deren Abgeordnete Desiree Becker.
Wir lehnen die Wehrpflicht ab, wir lehnen die Bedarfswehrpflicht ab, wir lehnen auch die Vorbereitung all dessen ab, das heutige Wehrdienstmodernisierungsgesetz.
Für die Grünen warf die sicherheitspolitische Sprecherin Nanni der Koalition vor, militärisches und ziviles Engagement nicht zusammengedacht zu haben. Die AfD wiederum
wiederum hatte sich nicht auf eine gemeinsame Position zum Wehrdienst verständigen können und nutzte die Debatte heute, um allgemein über die große Tradition der deutschen Armee und ihre Kritik an der Bundesregierung zu sprechen.
Der neue Wehrdienst ist da, die Wehrpflicht noch nicht, aber die Wehrdienstverweigerung, die formiert sich schon gesellschaftlich. Tausende junge Menschen haben hier im Norden und in ganz Deutschland heute gegen den neuen Wehrdienst demonstriert. Am Nachmittag habe ich mit Amy Kirchhoff gesprochen, Generalsekretärin der Bundesschülerkonferenz. Hat diese Schulstreikbewegung das Potenzial, wie Fridays for Future, eine Generation Schüler und Studierende aufeinander zu bringen, also gewissermaßen an Fridays for Peace?
Also ich glaube aus ganz persönlicher Sicht nicht, dass das so groß wird oder dass es so lang anhalten wird wie Fridays for Future. Mhm. Ich glaube aber, dass es trotzdem wahnsinnig wichtig ist, SchülerInnen genau jetzt diese Möglichkeit zu geben, dass sie eben ihr demokratisches Recht auf öffentliche Vertretung ihrer Meinung, dass man genau das gerade denen zur Verfügung stellen muss. Und da gehören auch Schulleitungen dazu, die das ermöglichen mit Freistellungen und so weiter und so fort. Ich glaube nicht, dass es so langanhaltend ist, aber momentan wahnsinnig wichtig für demokratische Partizipation von Jugendlichen.
Partizipation ist eines, schon mal gehört werden wäre ja auch schon was. Haben Sie den Eindruck, dass große Entscheidungen wie Industrie versus Klima, wie Rente und jetzt auch Wehrdienst im Grunde getroffen werden, fast über die Köpfe der Betroffenen hinweg?
Ich glaube, das ist in wirklich vielen Bereichen so. Und da muss man, glaube ich, nicht mehr so für uns weit weg Themen nehmen, für meine Generation wie die Rente. Da geht es ja auch um ganz akute Dinge. Wie gehen jeden Tag zur Schule und wie viel werden wir bei schulischen Themen befragt? Hm. Immer noch recht wenig. Und ich glaube, das ist was, da kann die Politik in allen Bereichen deutlich, deutlich offener sein und deutlich mehr Jugendliche mit an Land ziehen, um mit denen gemeinsam Entscheidungen zu treffen und nicht über die Köpfe hinweg, wie es momentan tatsächlich oft gemacht wird.
Sind die heutigen Demonstrationen in der Mehrheit eine Art Friedensbewegung oder ist das auch eine Haltung, warum soll ich ein Jahr oder mindestens ein Jahr opfern für eine gesellschaftliche Pflicht, die andere vor mir nicht leisten mussten?
Ich glaube, die Beweggründe sind tatsächlich sehr unterschiedlich. Mhm. Also es gibt sicherlich diejenigen, die hier ein ganz grundsätzliches Statement setzen möchten im Sinne der Entmilitarisierung. Es gibt aber die anderen, die auch tatsächlich das auf sich beziehen und sagen, ich möchte diesen Wehrdienst nicht leisten. Am Ende des Tages geht es hier aber, glaube ich, wirklich vor allem darum, auf der Straße zu sagen, was man möchte und Gehör zu finden, weil es momentan einem nicht geschenkt wird.
Wer verteidigt Sie und Ihre freiheitsliebende Generation dann, wenn junge Jahrgänge die Bundeswehr nicht stützen, denn mit Bildungssystem, Militarisierung, Willkürjustiz. In Russland wird sich niemand identifizieren wollen, aber in den durch Russland eroberten und annektierten Gebieten muss man das heute.
Ich glaube, die Frage ist gar nicht, wer unsere Generation und unser Land jetzt groß verteidigen muss. Das ist auch keine, die wir an der Stelle zu beantworten haben. Ich glaube, es ist allen klar, dass man auf eine gewisse Art und Weise eine Verteidigungsstrategie braucht. Ich glaube, das möchte auch gar niemand in Abrede stellen. Die Frage ist, wie kommen wir dahin? Und genau da sagen wir, genau da muss es mit Jugendlichen entstehen und halt nicht ohne sie. Wir müssen schauen, wie wir das als Land gemeinsam schaffen und nicht das auf eine Generation abwälzen.
Würde es leichter fallen, eine allgemeine Dienstpflicht zu akzeptieren, also mit Wahloptionen für mehrere Tätigkeitsfelder und der Wehrdienst ist dann eine davon?
Ich glaube, das ist für einige sicherlich ein Kompromiss, aber auch da wird es ganz unterschiedlich aufgenommen werden. Auch ein soziales Dienst, der ist ja in der Jugend immer kontrovers debattiert. Das kann ich jetzt aus den persönlichen Erfahrungen auch meines Umfeldes sagen. Es gibt auch Jugendliche, die sagen, ich leiste diesen Wehrdienst, aber nur wenn ich vor der Rente, wenn die Menschen, die jetzt in die Rente gehen, auch nochmal ein Wehrdienstjahr leisten müssen. Also auch solche Ideen gibt es ja. Ich glaube aber, was man da präferiert, ist auch ebenfalls sehr individuell, wie die Beweggründe heute streiken zu gehen.
Die Generalsekretärin der Bundesschülerkonferenz Amy Kirchhoff. SPD-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, sie ist die letzte von insgesamt 91 Zeuginnen und Zeugen, die nun heute in Schwerin vom Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur umstrittenen Klimaschutzstiftung MV und zu Nord Stream 2 befragt werden. Mögliche Fragen heute: Warum engagierte sich Mecklenburg-Vorpommern beispiellos für den Bau der Ostsee-Pipeline und wer hatte die Idee zur umstrittenen Klimastiftung MV, die den Fertigbau der Erdgas-Pipeline sicherstellen sollte? Für uns beobachtet in Schwerin Caroline Kock die Ausschusssitzung. Ich habe sie am Nachmittag gefragt, wie ist Schwesig denn im Ausschuss aufgetreten?
Ja, sehr wahrscheinlich. Also Manuela Schwesig war im Angriffsmodus, kann man sagen. Erstmal gab sie eine 2-stündige Erklärung ab. Darin hat sie ausführlich mit den Vorwürfen der Opposition und auch mit dem Ausschuss an sich abgerechnet. Schwesig ist dabei schon sehr ins Detail gegangen, hat einzelne Mails, einzelne Gespräche beschrieben, die für die Oppositionsfraktion bisher Belege für zu viel Einfluss Russlands waren. Und sie schloss ihre Erklärung mit den Worten, sie haben nichts. Und die Befragung läuft seitdem sehr zäh, kann man sagen, da eben diese ganzen Mails, Aussagen, Gespräche und Presseberichte kleinteilig auseinandergenommen werden.
Die Kernfrage bei dem Thema lautet ja immer wieder, wie groß war der Einfluss Russlands auf das Agieren der Landesregierung in Schwerin? Hat das Statement oder haben die Antworten Schwesigs bislang hier neue Erkenntnisse gebracht?
Ja, den Vorwurf, dass Russland überhaupt Einfluss genommen hat, den hat Manuela Schwesig erneut zurückgewiesen und als besonders niederträchtig bezeichnet. Die Stiftung sei kein Gefallen für Putin oder für Russland gewesen. Schwesig hat beschrieben, dass sie sich vor allem mit dem damaligen Chef der Nord Stream 2 AG, Matthias Warnig, ausgetauscht habe. Das sei für sie aber selbstverständlich gewesen, als Ministerpräsidentin Gespräche mit einem wichtigen Investor zu führen. Und das hieße nicht, dass sie sich habe beeinflussen lassen. Und auch mit dem damaligen Aufsichtsratschef der Nord Stream 2 AG, Gerhard Schröder, habe sie häufiger über die Pipeline gesprochen. Er habe aber nie den Auftrag gegeben, eine Stiftung zu gründen. Die Idee habe der damalige Energieminister von MV, Christian Pegel, gehabt.
3,5 Jahre arbeitet dieser parlamentarische Untersuchungsausschuss jetzt schon in Schwerin. Was hat er summa summarum gebracht?
Ja, also fehlenden Fleiß kann man dem Ausschuss nicht vorwerfen. Es wurden sehr viele Zeugen vernommen, tausende Aktenseiten gesichtet. Es gab dabei auch sehr viele strittige Aspekte. Es ging um den möglichen russischen Einfluss auf die Stiftung und auf die Genehmigung der Pipeline. Es ging auch um nicht gezahlte Schenkungssteuer. Einige erinnern sich vielleicht noch an den Vorfall mit der verbrannten Steuerakte. Das wurde immer begleitet von dem öffentlichen Streit um die Auflösung der Stiftung. Vieles, was durch Medienberichte bereits öffentlich war, das wurde im Ausschuss bestätigt. Zum Beispiel eben, dass die Stiftung gegründet wurde, um die Pipeline fertig zu bauen. Es gab aber auch spannende Einblicke, wie Landes- und Bundesregierung dabei kommuniziert haben. Letztere hat die Idee mit der Stiftung zur Kenntnis genommen und teilweise auch kritisch gesehen. Der ehemalige Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, der hatte ausgesagt, er habe diese Art des Einsatzes für die Pipeline als einen politischen Akt von Mecklenburg-Vorpommern gewertet. Also man kann sagen, zu all diesen Aspekten hat der Ausschuss viele neue und wichtige Details geliefert. Die Frage ist aber noch offen, ob die dann tatsächlich die verschiedenen politischen Bewertungen, die es gibt, noch verändern.
Manuela Schwesig, hab's erwähnt, ist dann nun die letzte Zeugin. Wie geht's dann weiter in der Arbeit des Untersuchungsausschusses?
Ja, es wird einen sozusagen neutralen, unpolitischen Bericht des Ausschussvorsitzenden geben. Der soll nächstes Jahr im Juni dem Landtag vorgelegt werden. Zu erwarten ist aber, dass die Fraktionen auch noch eigene Berichte veröffentlichen werden, dann mit einer jeweiligen politischen Bewertung des Ganzen. Die SPD wird das vermutlich tun. Im Gespräch ist auch, dass die hiesige Jamaika-Opposition, also CDU, Grüne und FDP, einen gemeinsamen Bericht schreiben werden. Das ist noch nicht ganz klar, aber auch das wird dann nicht vor dem Frühjahr 2026 passieren.
Das alles fällt dann aber schon in die Zeit des Wahlkampfs. Im September stehen ja Landtagswahlen an in Mecklenburg-Vorpommern. Wird das dann noch eine Rolle spielen im Wahlkampf?
Naja, der Ausschuss hat sich ja schon mit großen Themen befasst. Also es ging um Energiepolitik, es ging um das Für und Wider von Erdgas als Brückentechnologie. Es ging darum, ob die Pipeline dafür notwendig war oder nicht. Und es ging auch um die Russlandpolitik und um die Zusammenarbeit mit Präsident Putin. Also große Themen, bei denen der Ausschuss gezeigt hat, wie die Bundes- und Landesregierung zu diesen Fragen stehen und standen. Die Oppositionsfraktionen, die werden ihre kritischen Berichte dazu im Wahlkampf veröffentlichen, ja. Ich würde aber bezweifeln, dass das wirklich ein entscheidendes Wahlkampfthema wird. Wenn Wählerinnen und Wähler eine Haltung zu den genannten Themen haben und die auch Einfluss auf ihre Wahlentscheidung haben, dann werden die Details aus dem Ausschuss die vermutlich nicht verändern. Denn vieles, was der Ausschuss ermittelt hat, war entweder schon aus Medienberichten bekannt oder ist tatsächlich im Detail was für Feinschmecker.
Informationen und Einschätzungen aus dem Schweriner Landtag von Caroline Kock. Borkum feiert heute seinen traditionellen Nikolaus. Brauch für manche auf der Insel ist er wichtiger als Weihnachten. Klasom. Im vergangenen Jahr waren das Medienaufgebot, aber auch die Polizeistärke höher denn je. Da rückte deutschlandweit der Brauch, bei dem bis dahin stets auch junge Frauen geschlagen wurden, in den Blickpunkt. Wie das Fest, das mit dem Sprung von einer Litfaßsäule endet, heute anlief, fasst Marin Bruns zusammen.
Der Platz in der neuen Straße auf Borkum ist gerappelt voll und es ist laut, wie jedes Jahr beim Klasom. Hier werden am Nachmittag die diesjährigen kleinen und mittleren Klasoms gewählt. Die kleinen sind 14 Jahre alt und die mittleren 16 und ziehen dann mit lautem Getöse in die Borkumer Kleinbahnhalle, wo die alten Klasoms warten, erzählt Borkums Bürgermeister Jürgen Ackermann.
Da beginnt dieser rituelle Kampf zwischen den drei Klasomsgruppen und dann kommen die Klasoms raus. Dort stehen dann Familien mit Kindern. Die werden dann begrüßt und anschließend ziehen die Klasoms einen festgelegten Kurs in drei Gruppen und treffen sich dann an dem Platz D zusammen. Und dort findet dann das Abschlusstreffen statt mit dem berühmten Sprung vom D. Und dann ist das Fest auch zu Ende.
Den gesamten Tag über ist die Vorfreude auf ihr Fest zu spüren gewesen. Bereits gestern Abend und am Vormittag waren beispielsweise die Kneipen voll. Für die Borkumerinnen und Borkumer ist Klasom das höchste Fest und deutlich wichtiger als Weihnachten. Das hat Inselbürgermeister Ackermann heute noch mal deutlich gemacht.
Das ist identifikationsstiftend. Also die Menschen, die hier groß geworden sind, die verbinden damit eben dieses Gemeinschaftsgefühl. Und es führt dazu, dass viele Buten-Börkommer hier zum Klasomfest extra anreisen und man Leute sieht, die man jahrelang oder monatelang nicht gesehen hat. Und es ist ein wahnsinniges Gemeinschaftsgefühl.
Mit dem Schlagen soll es endgültig vorbei sein. Das hatte der Verein Borkumer Jungens schon im vergangenen Jahr offiziell verboten. Kritik an dem Fest, auch von Borkumerinnen, die nicht mehr auf der Insel leben, gibt es nach wie vor. Denn es gibt Berichte von Frauen, die in der Vergangenheit durch die Klasoms regelrecht traumatisiert wurden. Das sei nicht zu ignorieren, erzählt auch der Insulaner Johannes Ackermann, der sich viel mit der Geschichte Klasoms beschäftigt hat.
Und zwar baut der ganze Beitrag auf dieser Prügelszene, die wirklich verachtenswert ist, da gibt es auch auf Borkum kaum zwei Meinungen zu. Oft hat man so eine Legende entwickelt und das ganze Fest geframed auf Schlagen und Gewalt gegen Frauen.
Dabei ist Klasom schon immer viel mehr gewesen, sagt Leona Spindler. Sie ist Zeitungsvolontärin und hat zusammen mit einer Kollegin eine Podcast-Staffel zum Klasom gemacht. Darin geht es um die Tradition, die Gewalt, aber auch um die Bedeutung des Festes.
In den Gesprächen kam immer sehr gut zum Vorschein, dass es so eine Energie ist, die bei Klasom irgendwie freigesetzt wird. Und ich bin gespannt, wie das irgendwie vielleicht auch so auf die Außenstehenden wirkt.
Viele Borkumerinnen und Borkumer wollen nicht mehr mit Pressevertretern sprechen. Auch der Verein Borkumer Jungens wollte sich vor Beginn des Klasom nicht mehr vor dem Mikro äußern. Nach den Berichten über die Schläge mit dem Kuhhorn und einem Shitstorm in den sozialen Medien hatte es im vergangenen Jahr Drohungen gegen den Bürgermeister und seine Stellvertreterin und gegen andere Borkumer gegeben. Auch deshalb war das Polizeiaufgebot hoch, erzählt die stellvertretende Bürgermeisterin Melanie Helms.
Was mich sehr verwundert hat, man kritisiert eine Form der Aggression und äußert eine so dermaßene Gewalt mit Prügelandrohungen, mit Androhungen für sexuelle Handlungen, mit Empfehlungen, am besten doch nicht am Leben zu sein. Das ist etwas, was mich sehr bestürzt hat.
Dieses Jahr soll es aber ruhig, friedlich und vor allem ein lautes Fest sein.
Zum ersten Mal nehmen gleich 48 Länder an der Endrunde einer Fußball-WM teil. 42 stehen fest, einige müssen noch nachsitzen, weil es in der Qualifikation nicht direkt langte. Aber gelost wird heute schon für die Reise in die USA, nach Mexiko und nach Kanada. Am Nachmittag habe ich mit Nina Barth im Kennedy Center in Washington gesprochen. Auf welchen Spielort und auf welche Gegner in der Gruppenphase hofft denn die deutsche Mannschaft? Und was könnte uns, und damit meine ich Mannschaft und Fans, im schwersten Falle drohen?
Also es ist ja so, dass die deutsche Nationalmannschaft in Top 1 gesetzt ist. Top 1, das sind die besten Teams der vergangenen Jahre drin, plus die Gastgeber, also USA, Kanada und Mexiko. Das heißt, die DFB-Auswahl kann in der Gruppenphase nicht zum Beispiel auf Titelverteidiger Argentinien treffen oder auf Europameister Spanien. Außerdem sind in Top 1 Frankreich, Brasilien, England, Portugal, die Niederlande und Belgien. Und das heißt, die sind schon mal nicht mögliche Gegner in der Gruppenphase. Italien könnte ein Gegner werden, wenn sich Italien qualifiziert. Die zittern ja noch um die WM-Teilnahme. Also insofern die besten Teams der vergangenen Jahre drohen in der Gruppenphase nicht. Heißt aber nicht, dass das automatisch ein Durchmarsch wird.
Und es steht auch nicht fest, ob wir einer gemäßigten kanadischen oder US-amerikanischen Stadt spielen oder vielleicht auch in der Hitze Mexikos im Sommer.
Ja, ist nicht ausgeschlossen. Also Hitze Mexikos könnte passieren, aber es ist so, dass wir die Anstoßzeiten und die Spielorte noch gar nicht heute tatsächlich erfahren, sondern das gibt die FIFA dann erst morgen bekannt.
Welchen Show-Effekt hat diese Auslosung da heute im Kennedy Center? Robbie Williams singt, habe ich gehört, aber das tat er auch schon für Putins Fußball-WM. Für Donald Trump gibt es sogar seinen Lieblingssong und Gianni Infantino ist ja sowieso ein Maskottchen von ihm.
Ja, einer der Lieblingssongs, YMCA. Die Village People treten auf neben Robbie Williams und das wird hier heute schon eine große Show werden. Andrea Bocelli singt auch und Heidi Klum und Schauspieler und Comedian Kevin Hart moderieren die Show. Und die eigentliche Auslosung, die wird dann moderiert vom englischen Ex-Nationalspieler Rio Ferdinand und der wird assistiert von Tom Brady, Wayne Gretzky, Shaquille O'Neal, Aaron Judge, also wirkliche Top-Stars oder ehemalige Top-Sportler. Das wird hier eine große Show und ja, Gianni Infantino und Donald Trump, die sind sozusagen Best Buddies. Die werden die Show gemeinsam genießen, da bin ich mir ziemlich sicher.
Nina Barth mit leichten Aussetzern in unserer Leitung ins Kennedy Center in Washington. Am Ende der NDR Info Themen des Tages. NDR.